Ja, die Checkpoint-Inhibitoren sind für uns Pädiater etwas Neues, nicht so wie in der Erwachsenenmedizin, wo das ja nahezu schon Mainstream ist, weil die so hervorragende Ergebnisse gebracht haben, was ja eigentlich auch sich dadurch gezeigt hat, jetzt im letzten Dezember, als der Nobelpreis für Medizin und Physiologie an James Allison und Tasuku Honcho verliehen wurde. Diese beiden Forscher waren Vorbereiter der Checkpoint-Inhibitor-Therapie und das Nobelpreiskomitee hat damals auch in der Begründung angegeben für ihre Entdeckung der Krebstherapie durch die Hemmung einer negativen Immunregulation. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber man kann es einfach nur zusammenfassen. Das bedeutet, wir lösen eine Bremse und ermöglichen unserem Körper eine Immunantwort gegen die Tumorzellen zu launchen, was natürlich wunderschön ist, wenn das funktioniert. Das heißt, diese Bremse sind Immuncheckpoints. Was ist das? Das sind eigentlich Rezeptoren, die oft auf T-Zellen zu finden sind und deren Aufgabe es eigentlich ist, physiologischerweise die Immunantwort zu regulieren und die innerhalb einer bestimmten physiologischen Rahmen zu halten. Aber natürlich der Nachteil ist, diese Checkpoints können theoretisch auch eine T-Zell-Aktivierung hemmen, die eigentlich dazu da ist, einen Tumor zu erkennen und diesen zu zerstören. Das heißt, wenn man diesen Checkpoint hemmt, ermöglicht man vielleicht dem Immunsystem, eine gute Immunantwort gegen eine Krebserkrankung zu initiieren und dadurch dann das Tumorwachstum zu hemmen. Das heißt, wir verwenden in dieser Therapie, anders als mit Antikörpern oder CAR-T-Cells, nicht etwas künstlich Hergestelltes, sondern wir wollen unser eigenes Immunsystem verwenden. Auf diesem Slide zeige ich nur jetzt zwei der Main Players, weil das wichtig ist, um den Rest zu verstehen. Das ist so das prinzipielle Konzept der Checkpoint Blockade. Und es gibt zwei sehr wichtige Proteine, sind beides Oberflächenmoleküle, beides auch vorwiegend auf T-Zellen exprimiert, das CTLA4. Das ist vor allem auf den T-Zellen exprimiert, in den Lymphknoten und die Aufgabe physiologischerweise ist auch, dass es die Proliferation und die initiale T-Zellantwort ein bisschen hemmt und dazu eine überschießende Immunantwort verhindert. Und das PD-1 ist auch auf aktivierten T-Zellen exprimiert vor allem. Und das hier soll ein Tumor sein und da sieht man eine T-Zelle, die eigentlich diesen Tumor angreifen sollte, aber weil dieser Tumor einen Liganden für PD-1 exprimiert, der diesen Rezeptor dann bindet, inaktiviert er die T-Zelle. Und so schafft es ein Tumor, der Immunantwort zu entkommen und kann sich ausbreiten. Ich habe schon gesagt, dass wir sehr erfolgreich in Erwachsenenmedizin und das habe ich rauskopiert aus einem sehr, sehr guten Review, den ich wirklich empfehlen kann, vom Allison im Cancer Discovery, recht rezent aus dem letzten Jahr. Der hat zusammengefasst hier die FDA-approved Immune Checkpoint Inhibitors, also in Amerika die Medikamente in den letzten Jahren herausgekommen sind und man sieht, dass da ein fast exponentielles Wachstum ist an Hämmern von CTLA4, PD-1 und PD-1-Ligand. Die ersten Indikationen waren, wie die meisten hier wissen, das metastasierte Melanom, das ja meist tödlich ist innerhalb kürzester Zeit. Und diese Checkpoint-Inhibitoren haben es bei manchen Patienten sogar geschafft, eine Heilung zu erzielen. In vielen Patienten hat es zumindest eine längere Stabilisierung der Erkrankung gebracht. Also bei den Erwachsenen tut sich da einiges. Die Frage ist jetzt, was bedeutet das für uns Pädiater? Was sollen wir jetzt tun? Wir haben sicher einige Probleme, weil es halt viele Checkpoints am Markt gibt, aber welche sind die geeignetsten? Kann man das irgendwie voraussagen? Zum Glück ist Krebserkrankung bei Kindern etwas sehr Seltenes, was natürlich dann aber bedeutet, für die Studien in jeder Entität gibt es nur eine ganz kleine Nummer an Patienten und ganz wenig Patienten, die man dann jeweils in einen Early-Phase-Trial einschleusen kann. Und die Frage ist jetzt, wen würde man in einen Checkpoint-Inhibitor-Trial einschleusen? Gibt es irgendwelche Marker, die uns sagen, der wird wahrscheinlich drauf gut ansprechen oder nicht, oder sollte ich lieber was anderes machen? Und ich komme ganz kurz nochmal zurück auf die Unterschiede vielleicht Kinder und Erwachsene. Die Mutationen sind ein wichtiges Thema, weil dadurch, dass ich eine Mutation habe, habe ich ein Antigen, das neu ist und das dann auch von Tumorzellen erkannt werden kann. Und man sieht hier auf der Seite, das ist eine sehr, sehr schöne Arbeit, die im Nature rausgekommen ist, letztes Jahr von Kollegen in Deutschland am DKFZ. Und die haben verglichen, das sind ungefähr 3000 Patienten mit unterschiedlichen Krebserkrankungen des Erwachsenen. Und auf dieser Achse sieht man hier die Anzahl an Mutationen. Und man sieht auf den ersten Blick, die Erwachsenen haben viel, viel mehr Mutationen als die Kinder. Das kann man so über den Kamm scheren. etwas, was schon seit sehr langer Zeit bekannt ist. Und das ist eben, dass die Mutationsrate bei Kinderkrebserkrankungen viel, viel geringer ist als bei Erwachsenen. Generell ist die Biologie auch eine andere. Die Kinder haben meistens eine ganz bestimmte Cancer-Driving-Mutations, die uns auch sagen, das ist für eine bestimmte Krankheit spezifisch. Also zum Beispiel, wenn wir sehen, irgendjemand hat eine EBS-Fly-1-Translokation, dann wissen wir schon, das ist ein Ewing-Sarkom, da muss man die Histo fast gar nicht machen. Bei den Erwachsenen ist das ganz anders. Die haben viel mehr Mutationen und die sind auch nicht disease-specific, sondern man findet die gleiche Mutation bei sehr, sehr vielen Entitäten. Also die Kinder haben weniger Mutationen als die Erwachsenen. Das ist natürlich ein Problem, weil man weiß, dass die Anzahl von Mutationen schon ein bisschen die Antwort auf Checkpoint-Inhibitoren voraussagt. Non-synonymous bedeutet, dass die Aminosäure-Sequenz tatsächlich geändert ist, das heißt, dass ein neues Protein entsteht. Und je mehr Mutationen man hat, umso besser funktionieren die Checkpoint-Inhibitoren. Und das da hier ist, da hat man versucht, das ein bisschen grafisch darzustellen. Und jeder dieser Vierecke, je größer das Viereck ist, umso größer ist die Immunogenität des jeweiligen Tumors und die NSSMs, also diese Non-Synonymous Mutations, je mehr man die da drinnen hat, das ist so eine Word Cloud, umso besser sprechen sie an. Und man sieht hier schon auf den ersten Blick, die Erwachsenen haben mehr von diesen Mutationen als die Kinder, deswegen werden die Erwachsenen besser ansprechen. Und es gibt eine Ausnahme, das ist, sind Kinder mit einer Mismatch Repair Deficiency, das ist eine Sammlung von Krankheiten, bei denen Kinder konstitutionell einen Defekt haben in DNA Repair. Das führt natürlich zu einer hohen Rate von Krebserkrankungen, die meistens im jungen Alter auftreten. Der einzige Vorteil unter Anführungszeichen ist, dass diese Krankheiten auf Checkpoint-Inhibitoren verhältnismäßig gut ansprechen, relativ, ja. Und es hat eine Arbeit gegeben 2016, die war damals recht beeindruckend. Das sind Geschwisterkinder, die beide ein Glioblastom haben, schon im sehr jungen Alter. Und vielleicht reicht es, wenn man sich nur das erste MR-Bild anschaut, aber es ist damals berichtet worden, die Kinder, also dieser eine Bub, der war in Remission nach der Strahlentherapie, hat dann ein Rezidiv bekommen, das man hier vielleicht sehen kann. Und nach 12 Wochen eines Checkpoint-Inhibitors war dann Remission. Und beide Kinder haben es zumindest geschafft, dass sie wieder eine Zeit lang in die Schule gehen konnten. Das Follow-up ist nicht besonders lang, aber für ein Glioblastom ist das hervorragend. Also das ist eine sehr, sehr seltene Entität, aber diesen Kindern würde man sagen, okay, die schleuse ich jetzt in diesen Checkpoint-Inhibitor-Trial ein. Der Antische hat schon das Hodgkin-Lymphom erwähnt. Ich möchte es nur ganz kurz erwähnen, aber etwas, was auch wichtig ist beim Hodgkin, das ist auch ein bisschen ein Sonderfall. Da hat es auch eine Studie gegeben im New England 2015, also schon lange her, refraktores Hodgkin-Lymphom. Checkpoint-Inhibitor, eine unglaublich gute Response auf die Therapie mit von fast 90%. Warum ist das beim Hodgkin so? Auf der einen Seite sicher die vielen Immunzellen, die man beim Hodgkin findet, da kann man sich schon vorstellen, dass sich was tut. Auf der anderen Seite im Hodgkin-Lymphom findet man sehr oft die Expression von PD-L1 und man weiß, dass PD-L1 Expression mit einer guten Ansprechung auf diese Checkpoint-Inhibitoren einhergeht. Also das sind zwei Entitäten, wo die vielleicht in Frage kommen. Es gibt nichtsdestotrotz eine Menge von Studien, wo derzeit Checkpoint-Inhibitoren bei Kindern untersucht werden. Ich gehe da jetzt nicht ins Detail. Das sind zwei Slides, die Lynn Marshall letztes Jahr hergezeigt hat. Und man sieht sowohl Studien in Amerika als auch in Europa, wo einerseits als Monotherapie, andererseits in der Kombinationstherapie die Checkpoint-Inhibitoren verwendet werden, bei unterschiedlichen Erkrankungen, einerseits beim Hodgkin, aber auch bei soliden Tumoren. Bringt das irgendwas? Die Daten sind nicht wahnsinnig gut, muss man sagen. Das ist von der Crystal McCall im 2017 bei der ASCO vorgestellt worden. Das ist eine Studie, die noch im Laufen ist. Da haben sie nur mal die Safety gezeigt von Nivolumab, die ist in Ordnung. Allerdings hat das sowohl beim Osteosarkom als auch beim Ewing-Sarkom, und ich glaube, das waren 39 Patienten, überhaupt kein Ansprechen gezeigt. Also das heißt, als Monotherapie hat das nichts gebracht. Es gibt aber noch eine Expansion-Cohort und in der Kombinationstherapie dieser Trial läuft noch. Man versucht natürlich jetzt Kombinationstherapien auch mit anderen Medikamenten zu machen. Das ist eine Studie, die noch nicht offen ist, die jetzt erst in der Trials Database zu finden war. Das ist in Form 2, also eine Studie vom DKFZ in Heidelberg initiiert, rekrutiert noch nicht, aber hier wird Nivolumab mit einem HDAC-Inhibitor kombiniert. Die HDAC-Inhibitoren können möglicherweise, da gibt es präklinische Daten, dass die ein bisschen die Antwort auf Checkpoint-Inhibitoren verbessert. Und sie werden unterschiedliche Gruppen haben von Patienten, wo man sich schon denkt, das sind gute Kandidaten wie High Mutational Load oder High PD-L1. MYC soll auch ein bisschen sensitisieren auf Checkpoint-Inhibitoren, aber es gibt auch diese Gruppe D, wo unklar ist, ob die davon profitieren werden. Nebenwirkungen, sind die ein Problem oder nicht? Bei den Kindern haben wir da sehr, sehr wenig Erfahrung. Bei den Erwachsenen gibt es auch wieder viel, viel mehr Daten und das ist zusammengefasst vielleicht aus dem New England, da gibt es eine gute Übersichtsarbeit über Nebenwirkungen. Bei Erwachsenen, die kriegen eine Itis, also die kriegen alle möglichen Entzündungen, angefangen von einer Colitis, die häufig beschrieben wird, oder eines Exanthems oder einer Pleuritis. Ein Problem ist eine Myokarditis, das sind vereinzelt Fälle beschrieben worden von letalen Verläufen. All in all ist es aber relativ gut verträglich und man weiß aber recht wenig. Man weiß eigentlich nicht, welche Patienten werden reagieren, welche werden nicht reagieren, wie soll man es behandeln. Meistens reicht ein Steroid aus, aber es gibt natürlich auch bei den Erwachsenen keine prospektiven Studien. Leider. Bei den Kindern scheint es insofern ähnlich zu sein bis jetzt. In Kindern ist es recht gut toleriert, das, was bis jetzt erzählt wurde, zumindest auf Meetings. Da gibt es sehr, sehr wenig publizierte Daten. Das ist nur von Epzreck, die beim ASCO vor 2 Jahren erzählt wurden. Sie haben die meisten nur Grad 1 bis 2 Adverse Effects, sehr, sehr selten Grad 3 oder Grad 4 und die häufigsten Nebenwirkungen sind Fieber, Müdigkeit, Verstopfung, erhöhte Leberenzyme beispielsweise. Das ist schon mein letztes Slide, das Wichtigste vielleicht, ein Slide, das ich mir ausgeborgt habe, von einer Präsentation von Andy Pearson bei einem Accelerate-Meeting, also so einer Plattform zwischen Industrieleuten, ICCC-Leuten. Es hat ein Pediatric Strategy Forum gegeben, wo überlegt worden ist, wie kann man jetzt in der Zukunft Checkpoint-Inhibitoren für Kinder in der Kinderonkologie einsetzen. Die Conclusions waren, die Monotherapie ist nicht besonders gut, außer in besonderen Entitäten wie manchen Lymphomen und Hypermutant-Tumors. Es gibt keine guten Biomarker, also die PD-L1-Expression, das ist ein bisschen umstritten bei den Kindern. Da gibt es auch nicht sehr, sehr viele Daten, die publiziert sind dazu. Das heißt, man muss eigentlich noch einiges an Hausaufgaben machen. Kombinationen sollten natürlich evaluiert werden, das ist eh logisch. Aber was sie auch beschlossen haben oder empfehlen, ist, dass man sich die Kinder separat anschauen sollte und nicht einfach nur etwas übernehmen, was man von den Erwachsenen weiß, was man sich auch vorstellen kann, andere Biologie, andere Microenvironment, anderes Immunzellinfiltrat, anderes Immunsystem. Und deswegen müsste man noch mehr Grundlagenforschung machen und natürlich ein Registry international, wo auch die verschiedenen Firmen, das sind ja verschiedene Firmen, die hinter den unterschiedlichen Checkpoint-Inhibitoren stehen, wo man zumindest mal Early- und Late-Nebenwirkungen registriert und aufzeichnet. Danke.